Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum Seminar Bau dein Haus auf den Fels. Das heißt, wir werden praktische Anleitungen haben, wie wir das Fundament bauen, den Beton eingießen. Dann, wenn der Boden wirklich fest ist, dann werden die Mauern des ersten Stocks gebaut und dann die nächste Decke eingezogen und dann das nächste Stockwerk. Und es liegt natürlich an uns, wie hoch die Stockwerke kommen. Jeder erdbebensicher natürlich auch noch, ja. Und dann das Dach natürlich. Das dürfen wir nicht vergessen, dass wir wirklich dann am Schluss gut drin wohnen können. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Und ich danke dir, Herr, dass du unser Fels bist. Wir wollen auf dich unser Haus, unser Lebenshaus bauen. Und wir beten, Herr, dass wir einfach von dir gelehrt werden auch. Wir sind alle hier im selben Boot oder im selben Haus. Und wir sind bedürftig, dass wir fest auf dem Fundament stehen, auf deinem Wort gegründet, Herr. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, von Anfang an, dass du dein Werk tust, Herr, dass du dein Wort aussendest, zu dem du es berufen hast, dass wir gefestigt und gegründet sind in dir, Herr, dass wir in deiner Liebe gegründet sind, Herr. Bete, dass du uns führst, dass du unsere Herzen öffnest. Danke dafür. Danke, dass wir durch Stürme gehen dürfen, mit dir zusammen und stehen dürfen und keine Angst haben brauchen. Und danke, dass du uns da dazu ausrüstest auch. Halleluja. Amen.
Ja, Herr, ja, Herr, ja, Herr. Ja, ja, Herr, zweimal. Ja, ja, Herr, ja, ja, Herr. Das ist ein gutes Lied. Zum Starten mit dem, was wir auch heute Abend auf dem Herzen haben. Ja, ja, Herr. Ja, ja, Herr. Darum geht es. Ich möchte euch auch alle herzlich begrüßen. Ich habe mich vorher schon gefragt, warum wohl niemand vorne sitzt. Aber ich habe dann gesehen, dass da überall Reserviertschildchen liegen. Aber die sind natürlich nicht für heute Abend. Also ihr dürft gerne auch die vorderen Plätze belegen, wenn ihr das noch möchtet. Ja, wunderschön. Ja, kommt nur in die zweite Reihe. Ihr dürft gerne auch hier in die zweite Reihe kommen. Bau dein Haus auf dem Fels. Das ist das Thema von diesen vier Abenden, dass wir unsere Häuser auf dem Felsen bauen. Haus, das spricht von meinem persönlichen Leben, meiner Familie, meinem Dienst. Dass mein Haus auf dem Felsen gebaut ist. Und diese Worte, ich hoffe, ihr wisst, dass wann Jesus diese Worte sagt. Wer diese Matthäus 7, 24 bis 27, die wir auf diesem Zettel hatten, wo es heißt, wer diese meine Worte hört und sie tut, der ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf dem Fels gebaut hat. Wisst ihr, in welchem Zusammenhang er das sagt? Ja, genau. Er sagt das am Schluss seiner Bergpredigt. Und das ist eigentlich das, worauf wir uns fokussieren wollen in den nächsten vier Abenden. Die Bergpredigt. Natürlich gilt es das ganze Wort hier. Das ist klar. Aber Jesus sagt diese Worte, wer diese meine Worte hört und sie tut. Das ist sein Abschlussstatement, nachdem er in Matthäus 5, 6 und 7 die Bergpredigt gelehrt hat. Und diese Worte, die möchten wir ein bisschen näher betrachten an diesen Abenden. Was sollen wir hören und was sollen wir tun, damit unsere Leben auf dem Felsen gebaut sind? Ich möchte den ersten Vers der Bergpredigt lesen aus Matthäus Kapitel 5, Vers 1. Da heißt es, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und dann kommen diese bekannten drei Kapitel Bergpredigt. Und es ist ganz wichtig, dass wir diesen ersten Vers verstehen. Jesus sah die Volksmenge, aber er hat nicht zu der Volksmenge geredet. Er ist auf den Berg gestiegen. Und seine Jünger sind ihm gefolgt, und dann hat er diese Worte gelehrt. Also nicht nur seine 12 Apostel, sondern das war schon eine größere Gruppe an Leuten, aber er hat es nicht einfach nur zu der Volksmenge gesagt, wo auch Pharisäer und einfach Leute, Zuschauer da waren, sondern er ist auf den Berg gestiegen. Ich bin da mal in Israel da auf den Berg gestiegen, wo er seine Bergpredigt gehalten hat, oder wo man sagt, da hat er seine Bergpredigt gehalten. Ist natürlich für uns Schweizer kein Berg, aber es ist doch ein Hügel, wo man ansteigt, und wenn es heiß ist, dann ist es doch, nimmt man doch eine gewisse Anstrengung in Kauf. Und diese Leute, die ihm da nachgefolgt sind auf den Berg, zu diesen Leuten sagt er die Bergpredigt. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Er redet hier zu uns. Er redet nicht zu der Welt. Und wenn er sagt, wer diese Worte hört und sie tut, der ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf dem Felsen baut. Und wer sie nicht tut, der ist einem Mann gleich, der sein Haus auf dem Sand baut. Das Haus baut. Das heißt, auch wir können unsere Häuser auf dem Sand bauen. Er redet nicht von der Welt draußen, sondern er redet von uns. Wir können, es kann uns passieren, obwohl wir Jünger sind, obwohl wir Nachfolger sind, dass wir unsere Häuser auf dem Sand bauen. Wir haben diese vier Abende praktische Lehre zur radikalen Nachfolge genannt. Radikale Nachfolge, was ist radikale Nachfolge? Aber gerade in der Bergpredigt, da macht Jesus Aussagen, die sind total radikal. Er sagt zum Beispiel, wenn ihr nicht vergebt, dann kann euch nicht vergeben werden. Das ist radikal. Und das sagt er zu uns. Wie gesagt, er redet nicht von denen draußen. Er sagt es zu uns. Wenn ihr nicht vergebt, kann euch nicht vergeben werden. Das ist radikal. Oder er sagt, er redet auch klar, wir werden in den nächsten Wochen ein paar solche Bereiche herauspicken und näher betrachten, gerade auch Vergebung, werden wir sicher auch näher darauf eingehen. Er redet über Umgang mit Finanzen in der Bergpredigt. Und auch da sagt er, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das ist radikal. Er redet über Beziehungen, die wir untereinander haben. Er sagt, wenn du Dummkopf zu seinem Nächsten sagst, dann wirst du ins Feuer geworfen. Ich meine, das sind radikale Worte, die er sagt. Er sagt auch in der Bergpredigt, mein Vater ist vollkommen, ihr sollt auch vollkommen sein. Das sind radikale Worte. Und wir möchten gern radikal nachfolgen. Und ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, dass ihr wegen dem auch hier seid, heute und hoffentlich nicht nur heute. Ich hoffe, dass ihr dranbleibt und auch die nächsten drei Mittwochen noch hier seid, dass wir nächsten Mittwoch dann nicht leere Stühle haben und ihr so schockiert seid. Wir werden heute Abend vermutlich ein paar radikale Sachen sagen, wo man vielleicht ein bisschen Zeit braucht, auch die zu verdauen. Hat man eine Woche Zeit bis nächsten Mittwoch. Aber ich hatte in Kansas City einen Traum. Ganz am Anfang, als wir dort waren, wo ich noch nicht irgendwie unter einer Lehre war oder irgendwas, ziemlich in den ersten Tagen hatte ich einen Traum. Und zwar sah ich, dass wir in einem Kampf waren. Und ich wusste, das war der Endzeitkampf. Und ich sah Leute aus unserer Gemeinde, wie sie gekämpft haben, und ich sah, wie Leute aus unserer Gemeinde umgekommen sind in dem Kampf. Und ich bin irgendwie erwacht und ich war schockiert und habe Gott gefragt. Und ich wusste, habe einfach empfunden, dass Gott sagt, vieles wissen wir nicht und wir gehen nicht richtig in den Kampf, aber das schützt uns nicht. Nicht wissen, wie wir unser Haus bauen, das schützt uns nicht, dass wenn der Sturm kommt und der Platzregen fällt, dass es dann nicht steht. Das schützt uns nicht davor. Und ich habe einfach wir haben sehr stark empfunden, dass wir einfach auch in der Zeit, wo wir drin leben, dass wir uns ausrüsten müssen, wie wir unser Haus wirklich auf den Felsen bauen. Weil es kommen Stürme. In unserem persönlichen Leben kommen immer wieder Stürme, aber auch in der Zeit, in der wir leben. Wir kommen gegen die Endzeit zu. Und da kommt der große und der schreckliche Tag. Für die, die auf dem Fels gebaut haben, der große. Für die, die auf Sand gebaut haben, der schreckliche Tag. Und Lavin hat das gestern gesagt, hier im Warten vor Gott, hat er gesagt, er hat in den säkulären Zeitungen gelesen, dass sie geschrieben haben, wenn nochmal ein Krieg ausbricht, dann wird das der letzte sein. Das war eine säkulare Zeitung. Einfach weil heute einen Krieg überleben wir nicht mehr. Einen dritten Weltkrieg, das wird der letzte sein. Und es ist, das wird so sein. Das sagt uns auch die Bibel. Es wird einen dritten Weltkrieg geben, der schrecklicher ist als der Holocaust und alles, was wir bis jetzt erlebt haben. Aber wir werden gewaltige Dinge da drin erleben. Wir müssen uns nicht dafür fürchten. Wir müssen keine Angst haben, weil wir werden da drin Versorgungswunder erleben, Exodus und Apostelgeschichte zusammengenommen. Aber wir müssen unser Haus auf dem Felsen bauen. Es steht auch in der Bergpredigt, Kapitel 7, Vers 13, da heißt es, gehet ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Und wieder, Jesus sagt das nicht zu den Ungläubigen, er redet zu uns. Er sagt in unserem Leben, unser Weg ist eng, ist schmal. Denn der Weg der Nachfolger Jesus, das ist ein schmaler Weg. Und viele sind es, viele auch von uns Christen, die den breiten Weg gehen werden. Es wird euch jetzt vielleicht schockieren, dass ich das so sage, aber wenn es anfängt zu erschüttern, dann werden viele sein, die den breiten Weg gehen werden. Und wir merken es nicht mal zuerst. Ich komme auf das noch zurück heute Abend. Aber die Aufforderung ist an uns, gehet ein durch die enge Pforte. Wählt den schmalen Weg jeden Tag. Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Verleugnet euch selber und folgt mir nach. Es ist eine Aufforderung an uns. In Hebräer heißt es, dass alles erschüttert wird, was erschütterbar ist. Und Jesus ist der Fels, der nicht erschüttert wird. Und auf diesem Fels müssen wir stehen. Und nochmals, ich möchte das nochmals sagen, klar, wir sind alle bekehrt. Und für alle von uns ist Jesus der Fels. Das ist eine Tatsache, sonst wären wir heute Abend auch nicht da. Das ist das Fundament. Aber nichtsdestotrotz, wenn Erschütterungen kommen, wenn der Platzregen kommt, erst oftmals erkennen wir erst dann, ob wir wirklich auf dem Fels gegründet sind. Und wenn wir uns diesen Dingen nicht stellen, die Bergpredigt, die Jesus Worte, die Jesus sagt, dann ist es wie ein gewisses Tor, wo wir offen halten, wo wir auch Sünde Raum geben, wo wir Satan Platz geben. Und dann kommt der Platzregen, dann kommt die Erschütterung. Und dann ist die Frage, vertraust du Jesus? Oder lehnst du dich gegen ihn auf? Klagst du ihn an? Nimmst du Anstoß an ihm? Und wendest du dich schlussendlich vielleicht sogar ab? Ich hatte vor, das ist gar noch nicht so lange Zeit, 1-2 Jahren, so ein Erlebnis, was mich erschüttert hat. Und ich bin erschrocken, wie ich reagiert habe, muss ich euch ehrlich sagen. Ich bin erschrocken, wie ich reagiert habe. Ich habe gedacht, ich stehe ganz woanders. Aber das hat mich bis tief hinein erschüttert. Und da habe ich gedacht, kann ich Jesus weiter vertrauen? Will ich das? Und ich habe ganz neu eine Entscheidung getroffen. Ich möchte euch einfach sagen, es ist nicht so weit hergeholt, sondern es ist in unserem Leben eine tägliche Entscheidung, die wir treffen müssen. Ja, ich will Jesus nachfolgen. Ja, ich will den schmalen Weg gehen. Ja, ich will die enge Pforte gehen. Ich will mich diesen Dingen stellen, über die wir auch die nächsten 4 Male reden wollen. Wie zum Beispiel, wie gesagt, Vergebung. Oder sagen wir auch, wenn Jesus sagt, der Vater ist vollkommen, ihr sollt auch vollkommen sein. Ich meine, das ist ein Standard, den können wir gar nicht leben, das wissen wir. Und eigentlich die ganze Bergpredigt ist ein Standard, den können wir gar nicht leben. Aber entschuldigen wir uns und sagen, das kann ich ja gar nicht leben, oder streben wir es an? Das ist ein Riesenunterschied. Streben wir es an? Wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht vergebt, kann ich euch auch nicht vergeben, was bedeutet das? Das kann ja Jesus nicht so gemeint haben. Jesus hat ja unsere Sünden vergeben, er ist am Kreuz gestorben. Dann können wir das irgendwie theologisch schön verpacken, aber Jesus sagt das. Wenn ihr nicht vergebt, dann kann euch auch nicht vergeben werden. Und das heißt, dass wir unsere Herzen verhärten. Und was passiert, wenn wir unsere Herzen verhärten? Wir hören seine Stimme nicht mehr und ganz plötzlich sind wir auf dem breiten Weg. Und es geht nicht darum, dass wir es erlangt haben. Das ist ein Riesenunterschied, auch mit der Vergebung. Vielleicht kämpfst du auch in deinem Herzen mit Leuten, wo du Mühe hast, wo du nicht vergeben konntest, aber du bist dran. Und du sagst, Jesus, bitte hilf mir jeden Tag. Stehst du auf und gehst da durch? Oder du sagst, dem vergebe ich sicher nicht. Was der mir angetan hat, wenn du das wüsstest, keine Chance. Und das ist eine Verhärtung des Herzens. Da verhärtest du dein Herz. Und dann plötzlich sind wir auf dem breiten Weg. Und wie ich gesagt habe, diese Dinge kommen oftmals schleichend. Wir merken es dann vielleicht, wenn Erschütterungen kommen. Dann merken wir, wo wir stehen in unserer Beziehung.
Ich will jetzt nochmal schnell vorlesen, was Claudia jetzt einfach gesagt hat. Ist nämlich auch die Bergpredigt natürlich. Matthäus 6, Vers 14 und 15. Und das ist, nachdem Jesus eigentlich auch sie gelehrt hat, mit dem Vater Unser zu beten. Und dann heißt es, und das beten wir eben nicht mehr im Vater Unser. Das Vater Unser kennt jeder. Aber die 2 Verse direkt, die in diesem Block direkt danach kommen, die hat man oftmals übersehen. Und da ist Vers 14 und 15 in Matthäus 6. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Und es ist interessant. Jesus sagt, wie gesagt, er sagt da radikale Sachen, ja. Und ich denke, es ist einer der Schlüssel, warum wir vielleicht aus manchen Sachen nicht rauskommen, wo wir in Schuld gebunden sind. Oder sagen wir, Herr, warum die Bibel sagt doch, wenn ich die Sünde bekenne, hast du mir vergeben, aber ich habe eigentlich meinem Nächsten gar nicht vergeben. Ich habe so viel Unvergebenheit in meinem Herzen. Und dann heißt es hier, und dann kann Gott uns auch nicht vergeben. Dann kann unser himmlischer Vater uns nicht vergeben, wenn wir nicht vergeben. Und Vergebung gegenüber anderen, die uns verletzt haben, da sagen wir dann auch, ja, aber ich habe das Recht, dass ich Groll habe und dies und jenes. Wir haben das oft schon gesagt, aber es ist immer wieder gut, das nochmal zu hören. Ja, es ist unsere Entscheidung. Und zu sagen, okay, ich vergebe. Warum? Weil er will mir vergeben. Er hat mir vergeben, ja. Aber um wirklich noch tiefer in diese Vergebung und Freisetzung hineinzukommen, glaube ich, ist es ein Grundprinzip, wirklich, dass wir auch den Menschen ihre Vergebungen vergeben. Und dann kommen wir in diese Vergebung hinein, die uns wirklich freisetzt. Und ich meine, es hat jeder von euch schon erlebt. Ich bin auch als Teenager, ich weiß es noch, ich habe so irgendwas angestellt und ich hatte so richtig eine Last drauf. Es hat mich so bedrückt. Ich dachte, wie so ein Zentnersack auf mir drauf. Da bin ich so zu meinen Eltern hin, habe ihnen gesagt, hey, das und das, ja, ist vorgefallen. Und es war jetzt gar nicht, wo ich jetzt irgendwie vergeben musste, ja, jemandem anderen noch, ja. Aber einfach, ich wollte nur sagen, und dann habe ich das ans Licht gebracht. Und das war wie, das kennt ihr alle, ja. Und das ist weg. Und genauso glaube ich auch, wenn ich anderen Menschen vergebe, ja, plötzlich fallen andere Lasten weg, wo ich gar nicht zuerst denke, dass die in Verbindung mit dem sind, ja. Aber ich spreche Vergebung aus. Ich lasse Leute los und ich komme selber aus dem Gefängnis heraus. Und die Lasten fallen weg und plötzlich ist es leicht.
Also wie gesagt, das ist sicher ein Thema, das wir in den nächsten Malen nochmal aufgreifen werden, wo wir tiefer drin reingehen werden, weil das ist ein Schlüssel in unserem Leben. Jetzt wollte ich auch noch gerade was sagen, was Bernhard kann mir gar nicht erzählen, weil sie zu vergessen. Auf jeden Fall, wie wir morgen vorbereitet sind auf den Platzregen, das hängt von unserem heutigen Lebensstil ab. Und genau, jetzt kommst du wieder in den Sinn. Oftmals geht es ja nicht auch in diese Stelle, dass uns nicht vergeben werden kann. Da geht es nicht darum, ob wir gerettet sind oder nicht. Sondern Jesus hat unsere Sünden vergeben und wir sind gerettet. Aber wir kommen nicht weiter in unserem Leben. Wir kommen nicht weiter. Und was dann eben passieren kann, wie ich vorher gesagt habe, wenn wir nicht weiterkommen, wenn wir stehen bleiben, kann es eben passieren, dass wir unsere Herzen verhärten und schlussendlich eben doch auf den breiten Weg rüberrutschen. Wenn wir nicht im Prozess von vorwärts gehen sind, sondern wenn wir stehen bleiben, wenn wir nicht durch die Prozesse reingehen, dann kann es passieren, dass unsere Herzen hart werden. Wo wir unsere Herzen verschließen gegen die Stimme Gottes. Wo wir nicht wollen, wo wir Nein sagen. Und Gott geht da vielleicht, er ist geduldig, er geht mit uns und er will uns wiederziehen und er überführt uns. Und wir sagen wieder Nein, wir verschließen unsere Herzen. Einfach so kann da eine Entwicklung passieren, wo wir dann irgendwo auf dem breiten Weg sind und wir merken es nicht mal. Wir gehen fröhlich als Christen weitergehen in die Kirche, in die Gemeinde und wir machen diese äußerlichen guten Dinge oder haben sogar eine Beziehung, aber im Prinzip sind wir nicht mehr auf diesem engen Weg. Und wenn dann der Platzregen kommt, dann erst merken wir es eigentlich. Und wie gesagt, ob ich morgen vorbereitet bin auf den Platzregen, das entscheidet sich in meinem Lebensstil heute. Und jetzt komme ich zum Zentralen. Und das wollen wir heute, bevor wir auf die nächsten Male wirklich auf Themen spezifisch eingehen, einfach das Fundament heute legen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ansonsten, ich sehe schon, einige von euch, ihr seid schon ein bisschen schockiert über diese klaren Worte, mit denen ich eingestiegen bin und denke, Hilfe, gehöre ich jetzt dazu oder gehöre ich nicht mehr dazu? Aber das Fundament im Ganzen, und auf das möchte ich heute Abend ganz spezifisch einen Schwerpunkt legen, weil das ist das Einzige, wie wir fähig sind, in diesen Dingen drin gehen zu können, das ist meine persönliche Beziehung mit Gott. Das ist meine Beziehung. Eine Ehe, da kann ich der Anspruch, der an mich gestellt wird, nicht leben, wenn ich nicht aus einer Beziehung heraus sie lebe. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Auch ein Ehebund ist auf einer Beziehung basiert. Und so ist es auch unser Bund mit Jesus. Und seine Worte, die er hier sagt, die sind auf einer Beziehung basiert. Das ist das Wichtigste. Nicht, dass ich mich anstrenge und jetzt diese Worte lese und jetzt versuche zu tun und mich anstrenge und dann klappt es ja eben doch nicht, weil wir schaffen es nicht, wie wir vorher schon gesehen haben. Wir können diesen Anspruch nicht leben. Und ich hatte auch vor einer Zeit, vor ein paar Jahren hatte ich manchmal so einen Druck und ich dachte, ich kann den Anspruch, den Gott an mich hat, ich kann ihn nicht leben. Ich kann ihn nicht leben. Und das hat mich manchmal so frustriert. Ich will doch. Aber ich habe empfunden, da ist so ein Anspruch von Gott da, von der Bibel, von den Christen um mich herum, wo ich gedacht habe, ich kann diesen Anspruch nicht leben. Bis ich gemerkt habe, es geht um die Beziehung. Nur dann kann ich es leben. Nur dann. Und jetzt kommt wieder das Radikale. Wie viel Raum hat diese Beziehung in deinem Leben? Wie viel Raum hat deine persönliche Beziehung in deinem Leben, deine persönliche Beziehung mit Gott? Wie viel Raum hat die in deinem Leben? Wie viel Zeit verbringst du mit ihm? Wie gut kennst du seine Worte? Wir alle würden jetzt hier sagen, ich liebe Jesus und er ist mir das Wichtigste in meinem Leben. Wenn er das Wichtigste in deinem Leben ist, dann musst du auch die meiste Zeit mit ihm verbringen. Sonst ist er dir das nicht das Wichtigste, das stimmt nicht, das ist eine Diskrepanz. Ich habe vor kurzem mit jemandem, mit Freunden geredet, die sind nicht von unserer Gemeinde, und das war eine ganz typische Antwort, die wir vermutlich 90% von uns auch sagen könnten. Ich habe gesagt, weißt du, ich gehe morgens um 7 Uhr zum Haus raus, ich komme abends um 6 heim, ich habe eine Frau und 3 Kinder, bis die im Bett sind, bin ich so kaputt, dass ich auch noch ins Bett falle und ich habe keine Zeit mehr und keine Lust mehr auf irgendwas Frommes. Ich habe auch nicht mehr Lust auf irgendwas Frommes. Und es ist in Tatsachen, so sind unsere Leben. So sind unsere Leben. Aber irgendetwas stimmt nicht. Wenn Jesus uns das Wichtigste ist, wenn wir ihn wirklich lieben, wie wir sagen, er ist für uns das Wichtigste und wir lieben ihn, dann stimmt etwas nicht. Weil wenn ich etwas liebe, dann habe ich immer Raum dafür. Für das Wichtigste habe ich immer Raum. Also versteht ihr, wenn jetzt Besuch kommt und ich habe eigentlich absolut keine Zeit für den Besuch und er will eine Woche bei mir bleiben und mein Haus sieht aus, unmöglich. Der kann jetzt nicht kommen, aber ich finde Zeit. Es geht. Das Haus wird gemacht. Der Besuch ist da und ich finde Zeit, ihn mit ihm zu verbringen. Stell dir, wir finden immer Zeit, für was wir als wichtig empfinden. Aber für unsere persönliche Beziehung mit Gott finden wir oftmals keine Zeit. Und ich möchte uns da herausfordern, wenn Jesus dir das Wichtigste ist und wenn du ihn liebst, dann überdenk einfach mal, wie viel Zeit verbringe ich mit ihm? Wie viel Zeit investiere ich in diese Beziehung hinein? Wie viel Gedanken verlierst du tagsüber an deiner Arbeit, an ihn? Wie oft denkst du über ihn nach? Wie oft studierst du über einen Vers in der Bibel nach, auch wenn du am Putzen bist oder mit deinen Kindern unterwegs bist? Wo sind deine Gedanken? Wenn du zur Arbeit gehst. Das Wichtigste hat seinen Platz verloren in unserem Leben. Ich möchte da eine Stelle vorlesen aus Matthäus 6, also auch aus der Bergpredigt. Von Vers 5. Da heißt es, wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worten willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann kommt das Vaterunser. Werden wir vielleicht auch noch in den nächsten Malen mal ein bisschen näher darauf eingehen, einfach aufs ganze Gebet fasten. Das ist auch ein Thema in der Bergpredigt. Jesus sagt hier, wenn du betest, dann sollst du in dein Kämmerlein gehen. Und ich habe immer irgendwie gedacht, ja eben einfach die Türe schießen, damit mich niemand sieht. Aber da geht es noch um eine ganz andere Dimension. Im Hohelied, da heißt es, der König hat mich in seine Kammer, in sein Gemach gebracht. Seine Liebkosungen, wo es eigentlich darum geht im ganzen Hohelied, seine Liebkosungen sind besser als Wein. Und das Ganze, der König hat mich in seine Kammer gebracht, hat mich in sein Gemach gebracht. Und das ist der Ort im Kämmerlein, wo Gott dich hinbringen will. In deine Beziehung zu deinem Liebhaber. Jesus hat uns so lieb, der Vater, der hat uns so lieb. Und er hat so eine Sehnsucht nach uns, dass wir in dieses Kämmerlein gehen, wo es nur um dich und um ihn geht. Wo du sagen kannst, ja, deine Liebkosungen, deine Berührungen, sie sind besser als Wein. Sie erfrischen, sie besser als der beste Wein. Deine Liebkosungen sind besser als Wein. Küss mich mit deinen Küssen. Stell dir, wenn wir so eine Erfahrung haben mit dem lebendigen Gott, dann ist es nichts mehr Frommes, was wir in unserer stillen Zeit noch machen müssen. Sondern ist es eine lebendige Beziehung, wo wir Erfrischung davon kriegen. Wo wir in dieser Kammer drin sind, wo nur er und ich ist. Wo wir fasziniert sind von ihm. Und Gott hat uns geschaffen, ich habe das schon gesagt, auch als ich hier mal gepredigt habe, ein paar Sachen, aber Gott hat uns erschaffen, fasziniert zu sein. So sind wir erschaffen. Und wir lassen uns von allen möglichen Dingen faszinieren. Nur nicht von Gott. Und dabei möchte er, dass er der ist, von dem wir fasziniert sind. Wegen dem hat er uns schon geschaffen, dass wir von ihm fasziniert sind. Und so viele andere Dinge faszinieren uns, wo wir Stunden mit verbringen können, mit unseren Hobbys. Und das ist alles nicht falsch, aber ich möchte nur den Stellenwert beleuchten, den Gott in unserem Leben oftmals hat oder eben nicht hat. Und wisst ihr, das ist genau wie auch in einer Ehe. Oftmals merken Eheleute erst nach 20 Jahren, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dass sie keine Beziehung mehr haben zueinander. Und dann lassen sie sich scheiden. Das merkst du nicht im Moment. Das merkst du erst irgendwo unten, eben, wenn der Platzregen kommt. Oder wir sind vor kurzem wie ein wunderschönes Haus gesehen, wo wir gewusst haben, das war auch der Stolz des Mannes, dieses Haus zu bauen. Da hat der Vater, der hat sein ganzes Leben eigentlich in dieses Haus investiert. Aber dabei sind die Kinder draufgegangen. Hat sie verloren, Drogen, was auch immer, die Karriere. Wenn das Wichtigste in unserem Leben nicht das Wichtigste ist, sind wir in Gefahr, auf dem breiten Weg zu rutschen. Es ist radikal. Es ist radikale Botschaft. Aber wir wollen ja praktische Lehre zur radikalen Nachfolge. Wenn das Wichtigste in unserem Leben nicht das Wichtigste ist, dann sind wir in Gefahr, dass unser Haus auf Sand gebaut ist. Und wenn der Platzregen kommt, nehme ich Anstoß an Jesus, weil ich ihn überhaupt nicht kenne. Jesus sagt, wer bist du? Ich kenne dich gar nicht. Geh weg von mir, ich kenne dich nicht. Aber Gott will, er will, dass wir fasziniert sind von ihm. Wenn ich anfange zu verstehen, dass ich der Liebling von Gott bin, ich bin der Liebling. Er hat in seinem Herzen einen Platz, den kann nur ich ausfüllen. Er hat mich geschaffen, dass ich diesen Platz in seinem Herzen ausfüllen kann. Ich bin sein Liebling. Weißt du was, und du bist auch sein Liebling. Schwierig für uns zu verstehen, weil wir denken, es gibt nur einen Liebling. Du bist auch sein Liebling. Und es gibt einen Platz im Herzen Gottes, den kannst nur du ausfüllen. Und Gott wartet darauf, er wartet darauf. Wenn ich das anfange zu verstehen, dass er mich zieht mit seiner Liebe, mit seinen Banden, dann ist es nicht mehr etwas Frommes, was ich machen muss, sondern ist es für mich lebensnotwendig, in seiner Gegenwart zu sein. Wenn ich anfange zu verstehen, wie er eifersüchtig über mich wacht, und ich habe das auch in meiner Predigt gesagt, das ist nicht der eifersüchtige Gott, der sagt, wehe, wenn du das machst, dann hau ich dir deine Hand ab. Nein, aber er sagt, das ist mein Eigentum. Und wehe, wenn dieses Eigentum jemand anders anfasst. Wehe, wer wagt es, mein Eigentum? Claudia gehört mir. Und wer und was ist da, das Claudia von mir wegnehmen will? Er wacht eifersüchtig über mir. Er wacht eifersüchtig über dich. Er sagt, hey, du gehörst mir. Du bist mein. Und was soll dir wichtiger sein als mich, als ich? Was gibt es da unten, was wichtiger ist als ich? Plötzlich, wenn ich das ein bisschen anfange zu riechen, dann kann ich plötzlich nicht mehr sein ohne die Zeiten im Kämmerlein. Und das ist das, was Gott tun möchte. Er möchte unsere Herzen erfassen, uns faszinieren, uns mit seiner Liebe überströmen, dass er wirklich das Wichtigste wird in meinem Leben. Matthäus 6, Vers 3, das ist auch in der Bergpredigt, viele Schlüsselstellen Bergpredigt, wo Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzufallen. Und wir haben das oftmals missinterpretiert. Wir haben gedacht, ja, wenn wir in der Gemeinde arbeiten, wenn wir viel tun für sein Reich, für investieren, dann. Aber da ist etwas anderes gemeint. Nach ihm zu trachten, nach ihm zu trachten. Nicht nach einem Dienst, nicht nach einer Aufgabe, die du hast, sondern nach ihm zu trachten, nach seiner Gerechtigkeit. Was heißt das? Dass sein Wesen in deinem Leben sichtbar wird. Dass er in dir wohnt. Du in ihm, ich in ihnen, sie in mir. Das sagt Jesus in Johannes 17, wo er das hohepriesterliche Gebet betet. Sagt, Vater, ich bin in dir eins und die du mir gegeben hast, sie sind in mir eins und ich in dir und sie in mir. Und das ist seine Sehnsucht. Er sagt, ich sehne mich danach. Jesus, Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die sind, die du mir gegeben hast. Das ist der Herzschlag Gottes, das ist der Herzschlag Jesus. Ich will, dass, wo ich bin, auch sie sind. Ich will in ihnen eins sein, sie sollen in mir eins sein. Ich will euch. Wir haben gestern Abend hier ein Lied gesungen, ich weiß nicht mehr was für eins, vielleicht war es auch ein prophetisches, wo wir gesungen haben, ich will mehr von dir oder ich will dich oder irgendwie so etwas, ich will dich, glaube ich, haben wir gesungen. Und ich habe gemerkt, wie Gott sich darüber freut und wie er zurücksagt, ich will dich, ich will dich, ich will dich. Und ich möchte uns wirklich herausfordern. Ich meine, Bernhard und ich, wir sind zurückgekommen von Kansas City. Ich meine, das war sicher eine Erfahrung, die wir dort gemacht haben, wo ich sagen kann, mein Leben verändert hat. Wo ich einfach etwas geschmeckt habe, dass es mehr gibt. Ich habe einfach geschmeckt, es gibt mehr als das, was ich lebe. Es gibt mehr. Und wir sind zurückgekommen und wir haben gesagt, wir müssen unser Leben umstrukturieren. Wir müssen es umstrukturieren. Ich will, dass in meinem Leben das Wichtigste ist. Und nochmals, ich möchte das nochmals sagen. Wenn du sagst, Jesus ist mir das Wichtigste, dann musst du dich wirklich fragen, wie viel Zeit verbringst du mit dem Wichtigsten? Ich hatte schon lange, hat Gott zu mir geredet, schon lange. Kannst du nicht eine Stunde mit mir wachen? Vielleicht kennt ihr auch das Buch von vielen Jahren früher. Es hat mich fasziniert. Und Gott hat vor ein paar Jahren zu mir geredet, kannst du nicht eine Stunde mit mir wachen? Da habe ich mich entschieden und gesagt, ja, ich will. Dann bin ich aufgestanden am Morgen, ich habe mich angestrengt, aber ich habe es nicht geschafft. Und dann habe ich die Bibel gelesen, dann bin ich wieder eingeschlafen und dann habe ich es wieder eine Woche gepackt und dann habe ich es wieder nicht gepackt und ich war frustriert in dem ganzen Prozess drin. Und wie gesagt, von dem Moment, wo ich geschmeckt habe, dass es noch mehr gibt, von dem Moment, wo ich geschmeckt habe, Was für eine Sehnsucht der Vater nach mir hat, nach diesem Kämmerlein, wo ich und er bin, wo er durch sein Wort zu mir reden kann, wo sein Wort in mir lebendig werden kann, wo ich angefangen habe, das zu schmecken, es reicht mir eine Stunde nicht mehr. Es reicht mir nicht mehr. Ich hoffe, ihr versteht mein Herz. Ich will nicht irgendwie. Aber wenn du anfängst, diese Sehnsucht, die Gott für dich hat, zu spüren, zuzulassen, dich dem auszusetzen, ja zu sagen zu seinen Wegen, ja zu sagen zu seiner Stimme, wo er fein und lieblich anklopft, dann plötzlich ist es nicht mehr etwas Frommes, das wir tun zu unserer stillen Zeit, sondern es ist eine lebendige Beziehung. Eine lebendige Beziehung, die wir haben und die unser Leben trägt. Und wo wir wissen, wenn ich diese Beziehung nicht habe, dann weiß ich gar nicht, wie ich diesen Tag schaffe. Moment. Möchte Matthäus 7. Wie gesagt, heute möchten wir ein Fundament legen, einfach so durch die Bergpredigt hindurch. Und das Fundament von der Beziehung. Und die nächsten Male werden wir vermutlich auch spezifische Themen noch herauspicken. Ich möchte die Stelle lesen aus Matthäus 7, Vers 7. Ich meine, die Bergpredigt, die hat bekannte Verse, das sind Verse, die habe ich schon seit 20 Jahren auswendig gelernt, auch trachte zuerst nach dem Reiche des Herrn. Das sind so die Verse, die man lernt, wenn man sich frisch bekehrt. Und auch dieser Vers, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir haben, das liegt ein bisschen auch an unserer schnelllebigen Gesellschaft, wo wir drin leben, dass wir eigentlich keine Ahnung mehr haben, was es wirklich bedeutet, zu bitten und zu suchen und anzuklopfen. Wir denken, wenn wir oben den Groschen reinwerfen, dann kommt unten das Produkt raus. Und so denken wir das eben auch in unseren Gebeten. Ja, da steht's ja, wenn ich bitte, dann kriege ich die Antwort. Und dann bitten wir unsere Gebete zu Gott und die Antwort kommt nicht. Und dann werden wir frustriert und dann gehen wir auf und dann geben wir auf und dann nehmen wir Anstoß an Gott und dann eben passiert das Ganze. Aber Jesus sagt hier auch, suchet, so werdet ihr finden. Suchen, das bedeutet nun einfach mal, dass ich es suchen muss. Dass es nicht einfach nur am Wegrand liegt. Dass es mir nicht einfach nur zufälligerweise begegnet. Sondern suchen bedeutet, dass ich es suchen muss mit allem, was ich habe. Mit Geist, Seele und Leib, ich muss es suchen. Und dann werde ich es finden. Und wir geben so früh oftmals auf. Wir bitten ein Gebet und dann kommt die Antwort nicht und dann haben wir schon aufgegeben. Aber Jesus sagt das dreimal, bittet, suchet, klopft an, er fordert uns auf. Gebt nicht auf, ihr werdet zum Ziel kommen. Aber ihr müsst dranbleiben, es ist für die, die auf den Berg mitgehen. Es ist nicht für die Menge. Und wir sind die, die auf den Berg mit hochgehen wollen, oder? Und wir müssen dranbleiben. Wir müssen ihn suchen. Suchen. Und das bedeutet auch, dass da ist auch Zeit drin involviert. Wie gesagt, ich habe das auch schon am Sonntag erzählt, dass eigentlich meine Form von Gebet, dass ich Gott am besten höre, wenn ich es aufschreibe, seine Antworten aufschreibe, mir der Zeit nehme. Und ich habe das in der Vergangenheit so selten gemacht, weil es zeitaufwendig ist. Ich habe gedacht, nein, dazu habe ich doch keine Zeit. Und jetzt, wo ich wieder angefangen habe, das zu tun, da ist mein Gebetsleben so reich, aber es ist Zeit. Es kostet Zeit. Aber plötzlich fängt es an zu leben. Und plötzlich fängt sein Wort an zu leben. Wenn ich mir diese Zeit nehme und ihn suche, wenn ich Dinge nicht verstehe, dann nicht einfach nur wieder wegzugehen, sondern ihn zu fragen, ihn zu bitten. Wie gesagt, wir sind in einer solchen schnelllebigen Gesellschaft, wo wir das nicht mehr gewohnt sind. Wenn ich ein Anliegen habe, dann rufe ich den Pastor an, dass er für mich betet. Das ist auch richtig. Aber versteht ihr, es gibt auch da noch eine andere Dimension. Dass ich mit meinen Problemen zu Jesus gehen darf. Darf ich? Und er ist schlussendlich der mir hilft. Er ist schlussendlich der mir die Antworten hat, auch in meinen Fragen. Frag ihn, wenn du Sachen nicht verstehst. Aber nimm dir die Zeit. Jesus, das ist seine größte Sehnsucht, zu uns zu reden. Er will nichts lieber als das. Jesus ist das Wort. Er ist extra Fleisch geworden, um zu uns zu reden. So laut er nur konnte, hat Gott zu uns geredet. Er wurde Wort. Das ist sein Anliegen. Das ist sein Herzensbedürfnis, sich uns mitzuteilen. Aber wir nehmen uns nicht die Zeit, zu bitten, zu suchen, anzuklopfen. Wir gehen am Wegrand entlang und picken hier und da auf, was wir kriegen können, aber es gibt noch mehr, es gibt eine tiefere Dimension. Und in diese Dimension können wir nur reinkommen, wenn wir bitten, wenn wir suchen, wenn wir anklopfen. Und Jesus wird sich finden lassen. Er gibt uns Antworten. Er will es ja. Aber er sagt, komm. Und ich meine, das sehen wir durch die ganze Bibel durch. Das ist ein ganzes, dass Gott sich immer wieder bedeckt. Man könnte schon fast sagen, versteckt. Wieso macht er das, dass wir ihn suchen? Dass wir ihn suchen. Mose 40 Tage auf den Bergen. Ich meine, durch die ganze Bibel durch sehen wir das immer wieder, dass Jesus sich immer, oder dass Gott den Menschen begegnet, dann zieht er sich wieder zurück. Die meisten großen Männer, also die Geschichten in der Bibel, da ist Wüstenzeiten mit drinnen, wo sie wieder durch die Wüste gewandert sind. Und dann ist Gott ihnen wieder begegnet, mittendrin. Und dann hat er sich wieder verborgen. Dann sind sie weiter marschiert. Dann hat er sich wieder offenbart, dann hat er sich wieder verborgen. Versteht ihr, er verbirgt sich nicht, weil er nicht mit uns kommunizieren will. Weil er nicht mit uns reden will, weil er sich vor uns verstecken will. Nein, sondern weil er uns näher rufen will. Er sagt, kommt, kommt. Ich lasse mich finden, sucht mich doch. Kommt doch. Und wir verstehen das so oft nicht. Denken, ach, das ist eh zu kompliziert und Gott lässt sich ja da echt nicht finden und die Bibel sagt mir gar nichts. Such ihn, such ihn. Such ihn im Wort Gottes. Er will sich finden lassen, auch in deinem Leben, in all deinen Fragen. Such ihn. Und vielleicht offenbart er dir etwas. Und du immer wieder anstoßt, dass Herr, da komme ich nicht weiter. Such ihn da drin. Und dann sagt er dir vielleicht, guck, da ist noch Unvergebenheit in dir. Und dann können wir den nächsten Schritt tun. Dann heißt es, unsere Herzen nicht zu verhärten, sondern den schmalen Weg zu gehen, zu sagen, ja, ja. Aber ist ja die Bergpredigt, das ist nicht einfach nur Regeln und Gesetzen, sondern das ist eine Beziehung, die Jesus mit uns will. Und wo er sagt, und wenn ich noch Zeit habe, dann gehe ich nachher noch darauf ein, er sagt, gesegnet bist du, wenn du so lebst. Gesegnet bist du.
Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Ezekiel Francis hat in Deutschland beim Pastorenseminar da eine Auslegung gegeben und die hat mein Herz, da hat es mir so richtig gebrannt. Und ich musste so dran denken, auch als Jesus nach dem Tod aus dem Grab ist, sie haben ihn gesucht gehabt, die Jünger haben gewartet, waren traurig, ja, und er ist an diesen Emmaus-Jüngern erschienen. Er ist auferstanden. Und dann, was war eigentlich? Er hat ihnen die Schrift ausgelegt, er ist mit ihnen nach Hause, er hat das Brot gebrochen und plötzlich haben sie ihn erkannt. Aber dann war er schon schwupps, er war schon weg. Und was sie dann gesagt haben, das war, hat unser Herz nicht gebrannt. Hat es nicht gebrannt, als seine Worte da reingegangen sind. Und das ist diese Liebesbeziehung, wo Claudia sagt, dass das Wort, dass dieses Buch hier plötzlich ganz eine neue Perspektive bekommt, dass es das Liebesbuch, der Liebesbrief an mich wird. Und so schnell kommt man wieder irgendwo in den Buchstaben rein, deswegen heißt es auch, der Buchstabe tötet. Wie geht's weiter? Der Geist macht lebendig. Dieser Geist Jesu. Er macht lebendig. Ezekiel hat gesagt, dieses Bitten, eben wie Claudia, da muss ich gar nichts mehr sagen, hat Claudia schon alles gesagt. Und sie hat auch die anderen Punkte schon angeführt, aber er hat ein paar Sachen noch gesagt, wo mir so praktisch auch nochmal den Appetit gegeben hat auf das Wort Gottes. Er hat gesagt, sucht und ihr werdet finden. Und er hat gesagt, zum Beispiel, du brauchst Heilung. Und das brauchen wir alle. Dann such. Such in der Schrift. Such im Wort. Wo geht es um Heilung? Und wie gesagt, da geht es nicht nur einfach um Buchstaben, sondern da geht es um ihn, diesen Heiler. Da geht es um diese Person, mehr zu kennen. Und dann such durch das Wort, weil das ist das Fundament. Und er hat gesagt, Und ich meine, das haben wir hier beim Seminar auch gekannt. Er hat gesagt, ich kenne jede Bibelstelle über Heilung von Anfang bis Schluss auswendig mit Stellenangabe. Und ich weiß das, hundertprozentig, er weiß das. Ich weiß es nicht. Ich weiß einige, aber ich weiß, da gibt es noch viel mehr Schätze zu entdecken. Und dann hat er gesagt, das ist dieses Suchen. Und das, wie Claudia sagt, braucht Zeit. Aber wenn wir nicht durchgebrochen sind, und da war für mich auch eine ganz wichtige Zeit, auch in Kansas City, auch diese Zeit mit dem Wort zu haben, stundenlang mit dem Wort zu verbringen. In dem Prayer Room, ja, da war diese Band vorne und wir sind da gesessen und haben im Wort geforscht, geredet, zu Gott zurückgefragt, was meinst du damit? Aber plötzlich, es wird so lebendig. Und dann kommt man wieder zurück und dann ist die Gefahr, dass man wieder was verliert, weil der Alltag läuft ja. Man muss wieder rennen und dann, wie Claudia sagt, ist die Priorität, Beziehung mit ihm, die Zeit zu verbringen, nicht mehr diese Priorität. Und dann gibt es zum Glück Gnade, ja, wo man es erkennt und merkt, Herr, ich will doch, ich will zurück. Ich habe etwas geschmeckt, wo ich nicht mehr anders kann. Und manchmal schaffe ich es nicht und dann gibt es Gnade. Aber ich habe etwas geschmeckt, wo ich merke, ich brauche mehr. Ich brauche mehr, in diesem Wort tiefer zu gehen. Und da ist Gott auch gnädig, auch in dem, wenn wir schaffen oder nicht schaffen. Und das ist so gut, auch da diese, immer wieder diese Ermutigung auch von Gott zu haben. Und dann heißt es hier, der Anklopfende, dem Anklopfenden wird aufgetan. Und das Anklopfen, sagt Ezekiel, also ich glaube, das kommt wirklich von Jesus, ja. Das ist das Proklamieren vom Wort. Das heißt, wir nehmen diese Stellen für mein persönliches Leben. Ich nehme diese Stelle und stehe auf und sage, jawohl, Herr, ich nehme es. Doch in deinen Wunden bin ich geheilt. Und dann nehme ich das und ich nehme das und ich nehme das, egal wie meine Gefühle sind, egal ob die Krankheitssymptome da sind. Und ich klopfe und klopfe und klopfe und klopfe und weiß, es wird aufgetan werden, weil das ist die Wahrheit. Und es ist für mich sehr praktisch geworden, einfach nicht einfach nur eine Regel 1, 2, 3, sondern diese Beziehung aus dem Wort heraus und dann anzuklopfen und Wunder zu erleben. Und ich glaube, dass uns Gott auch als Leib Jesu da mehr und mehr hineinnehmen will, dass wir diese Wunder erleben, indem wir anklopfen.
Ich wollte eigentlich nichts sagen, aber jetzt als Bernhard das gesagt hat von Ezekiel Francis, da ist mir etwas in den Sinn gekommen. Ich habe mit Ezekiel vor ein paar Tagen gesprochen und zwar unterhielten wir uns über einfach so Indien, Schweiz, über die Verschiedenheiten eben der Gemeinde, über gewisse Unterschiede. Und wir haben uns auch unterhalten einfach über die Erkenntnis, die eigentlich Gott hier im Westen so vielen Christen gegeben hat. Also wir haben Bücher, wo wir lesen können über zum Beispiel über Seelsorge, über die, wenn wir Schwierigkeiten haben, dann wissen wir schon so viel, wie wir eben Hilfe empfangen können, auch mit gewissen Methoden. Und ich selber bin ja eigentlich eine Seelsorgerin, so von meiner Gabe her, und ich habe mich sehr mit diesem Thema befasst. Und ich habe dann einfach plötzlich gemerkt, dass hier bei uns wir oft so ein Spezialistentum suchen und dabei aus der Balance fallen, wirklich das Wort zu suchen. Und Ezekiel hat gesagt, weißt du, wir in Indien, wir wissen so wenig auf gewissen Gebieten, zum Beispiel der Seelsorge, die ihr hier wisst. Viele dieser Leute, die kaum lesen können, die haben es so, keine Ahnung, aber weißt du, alles, was sie können, ist, sie lesen das Wort und sie lesen das Wort und sie lesen das Wort und sie suchen Gott und sie suchen Gott und sie lesen das Wort und Gott begegnet ihnen und Gott heilt sie. Und ich habe dann einfach gespürt, wir brauchen diese Balance wieder, weil sehr oft eben kommen wir in diese Gewohnheit, okay, ich habe ein Problem, was mache ich? Ich rufe so und so an, der macht Seelsorge, die macht Seelsorge. Ich komme nicht mehr weiter, also wer kann mir jetzt wohl am besten helfen? Und ich denke, ja, wir dürfen es schätzen, dass wir auch Erkenntnis hier haben, wirklich, das ist ein Geschenk. Aber wir müssen eben schauen, dass wir da nicht aus der Balance fallen und eigentlich dieses Suchen nach Gottes Wort, dieses Suchen nach diesen Schätzen, dass wir das nicht vernachlässigen. Und das wollte ich jetzt einfach noch kurz hineingeben. Ich glaube, es geht eben um, tu das eine, aber vernachlässige das andere nicht.
Super, ja. Noch mit diesem Bitten, ja. Also ich habe heute Nachmittag mir etwas Zeit genommen, dann bin ich so durch die Reihen gegangen. Ich dachte, das Seminar wird voll, ich bin dann da hinten rum, jeden Stuhl. Jetzt ist es halt nicht ganz so voll, aber das wird auch noch kommen. Das war dann prophetisch für die nächsten Seminare. Aber ich habe gebetet, oder ich habe gebetet nach Epheser 1, Vers 17. Ich habe gebetet, Herr, gib uns den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Kenntnis deiner selbst. Das war mein Gebet, einfach für jeden von uns, dass Gott uns diesen Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, ihn mehr zu erkennen, sein Wort mehr zu erkennen, diesen Geist der Weisheit und Offenbarung, das geht über mein Denken hinweg. Das ist, glaube ich, das ist mega. Ich glaube, das ist so mega. Und dann verstehe ich plötzlich das Wort. Und dann brennt es in mir. Ich glaube, dann ist es, da geht es nämlich ja noch weiter. Herr, erleuchtet die Augen unseres Herzens, damit wir wissen, was uns die Hoffnung unserer Berufung ist, dass wir erleuchtet werden. Ich habe die Bergpredigt oftmals durchgelesen und wieder, aber wenn ich nicht diese erleuchteten Herzensaugen habe, ja, dann macht es nicht Klick, dann sind es gute, starke Worte, aber es muss brennen, es muss ein Teil von meinem Leben werden und das geht nur, wenn der Geist Gottes das in mir schafft, wenn es plötzlich Klick macht und wenn es ein Teil von mir wird. Und da können wir bitten und da sind wir so bedürftig auch. Das geht auch in das hinein, dass wir dann so oft schon unsere Vorstellungen haben oder vielleicht auch schon zu früh aufgeben. Und da dran zu bleiben, da ermutigt uns Gott. In Lukas 18 ist eine ganz wichtige Stelle, da ist es dieses Gleichnis vom ungerechten Richter. Und ich lese kurz diese Verse vor und sage zwei, drei Punkte. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, dass sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Und diese Stelle, glaube ich, hat sehr viel mit der Zeit, wo wir drin stehen, zu tun. Der letzte Vers heißt, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Das spricht von der Endzeit. Ich glaube, wir sind in der Endzeit. Antoinette bekommt immer wieder dieses Wort, Jesus kommt bald, er kommt bald, er kommt bald, Sonntag wieder. Und ich glaube, das ist so, so, so von Gottes Herzen. Das ist so von Gottes Herzen. Wir sind, ich glaube, dass wir in der letzten Generation sind von Jesu Wiederkunft. Und da heißt es, wird er Glauben finden auf der Erde? Claudia hat vorhin was gesagt. Ist unser Glaube so gegründet und gefestet, dass er nicht erschüttert ist? Haben wir wirklich diesen Glauben? Und dann bleiben wir dran. Bleiben wir dran und rufen zu ihm und vertrauen. Hier heißt es, Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Hier steht aber das von lange hinziehen. Manchmal kommt eine Gebetserhörung nicht sofort. Manchmal müssen wir dranbleiben. Manchmal prüft Gott wirklich auch, bleiben wir dran. Und manchmal ist es auch ein Prozess, wo wir wie hineinwachsen müssen, dass es Klick macht und dass Erfüllung gehen, dass die Sachen in Erfüllung kommen. Aber er sagt, wenn wir zu ihm schreien, dann wird er es nicht lange hinziehen. Er wird nie zu spät kommen. Er wird kommen und wird unsere Leben hinein eingreifen und uns freisetzen, uns berühren, auch für unser Land, für unsere Stadt. Und das ist ein Gleichnis, wo Jesus sagt,